Der Text, der uns in diesem Morgen beschäftigen soll, steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 17. Ich lese die ersten 10 Verse mit dem Überschrift als Hauptthema das Gebet Jesu für seine Lernenden in deren Anwesenheit. Also was auch unser Jetzt betrifft. Und das Schönste an diesem Gebet ist, es hat kein Amen. Es gilt heute noch. Der erste Abschnitt in Verse 1 bis 10 ist überschrieben, das Gebet zum Vater. Dies sprach Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Autorität über alles Fleisch gabst, auf dass er allen, die du ihm gegeben hast, äonisches Leben gebe. Dies aber ist das äonische Leben, auf dass sie dich, den allein wahrhaften Gott, und den du sandest, Jesus Christus, erkennen. Ich verherrliche dich auf der Erde, das Werk vollendend, welches du mir gabst, auf das ich es tue. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, welche ich bei dir hatte, vor dem Sein des Kosmos. Ich offenbare deinen Namen den Menschen, welche du mir aus dem Kosmos gabst. Dein waren sie, und mir gabst du sie, und sie haben dein Wort gehütet. Nun haben sie erkannt, dass alle, ja so viele, wie du mir gegeben hast, deinerseits sind. Da ich ihnen die Reden gegeben habe, welche du mir gabst, und sie nahmen sie an und erkannten wahrhaftig, dass ich seitens dir herauskam, und glauben, dass du mich sandest. Ich bitte sie betreffend, nicht betreffend des Kosmos bitte ich, sondern die betreffend, welche du mir gegeben hast, dass sie dein sind. Und die meinen, alle sind deine. Und die deinen sind meine. Und ich bin in ihnen verherrlicht worden.
Die Apostelgeschichte hat ja die erste Zeit der Lernenden Jesu oder der ersten Christen sehr akribisch geschildert oder macht es noch. Das heißt, Lukas hat sich viel Mühe gemacht, wie er selbst sagt, alles genau aufzuschreiben. Und in dieser Zeit wird deutlich, es gibt da einen Vers, den ich gleich lesen will, dass es, wie unsere Glaubensväter sagten, die Lebenswurzeln der Gemeinde, dass es eine ganz bestimmte Wurzel gab, die wichtig war, nämlich der Grundpfeiler des Glaubens. Und das ist im Grunde das Gebet. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, sie waren aber verharrend in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Gebet wird ja zuletzt genannt, das hat keine Wertigkeit, sondern ich glaube, dass das Gebet hier eines der wichtigsten oder einer der wichtigsten Faktoren ist in dieser Gemeinschaft damals im ersten Jahrhundert. Und was ist Gebet? Es geht ja heute um das Gebet des Herrn, wir haben es schon gehört zum Teil. Gebet ist eigentlich Kommunikation auf höchster Ebene. Du redest da mit jemandem, der die größte Autorität ist, die es überhaupt gibt. Und was das Schöne dabei ist, diese Audienz, dieses Gebet mit dem Vater, da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Du brauchst auch keinen Termin. Ja? Geh mal ins Bundeskanzleramt und willst mit unserem Regierungs, mit unserer Regierungschefin reden, da wirst du kein Glück haben, gell? Ohne Termin geht da nichts und ich glaube, ich würde gar keinen Termin kriegen. Das ist noch dazu, gell? Vielleicht der ein oder andere von euch auch nicht. Also, merkst du das, mit Gott zu reden, da hast du alle Freiheit. Du kannst das immer, überall, zu jeder Zeit und gibt keine Begrenzung. Er hört alles. Und wenn wir auch noch an eine andere Aufstellung denken, wenn es um das Gebet geht, an Epheser Kapitel 6, da lernen wir ja, dass meist wird gesagt, die Waffenrüstung, die Gesamtrüstung Gottes, so heißt es wörtlich. Und in dieser Gesamtrüstung Gottes werden meistens 6 Teile genannt, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Es fängt an mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, dann kommen die Schuhe des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm der Rettung, das Schwert des Geistes. Dann hören die meisten auf mit Lesen. Aber ich denke, da kommt noch ein 7. Teil dieser Waffenrüstung dazu. Paulus sagt im Vers 13, ehe er das aufzählt, redet er von der Gesamtrüstung Gottes. Und sagt dann im Vers 18, nachdem er diese 6 Teile aufgezählt hat, durch alles Gebet und Flehen, betend in jeder Frist. Also nehmt diese Gesamtrüstung durch alles Gebet auf, wäre das Ergebnis, wenn ich den Satz zusammen im Zusammenhang lese. Und deswegen gehört für mich das Gebet zur Gesamtrüstung Gottes dazu. Das kann ich hier nicht ausnehmen. Es gibt einen interessanten Ausspruch von Spurgeon, der hat gesagt, ich zitiere, werft die Last der Gegenwart, werft die Sünde der Vergangenheit, werft die Furcht vor der Zukunft auf den Herrn, der seine Heiligen nicht verlässt. Seid mit der Kraft zufrieden, die ihr für den heutigen Tag empfangen habt. Gebt nicht viel auf eure Stimmungen und Gefühle. Ein Körnchen Glaube wiegt mehr als eine Tonne Aufregung. Soweit Spurgeon. Ja, da müsste ich mich gelegentlich auch dran erinnern. Ihr wisst das ja, ich habe das ja schon öfter gesagt, dass wenn man alles im Glauben fassen kann und dieses vollendete Vertrauen hat in das Wirken des Herrn, das Wirken Gottes durch den Geist, übrigt sich die Aufregung, die wir hier uns in dieser Welt jeden Tag aufs Neue antun können. Hat keinen Wert. Also bleibt ruhig, werdet geduldig, meine Brüder, hat Jakobus gesagt. So, und das erinnert mich an die Worte Jesu, wir sind ja im Johannesevangelium und hier im Kapitel 17, ehe das anfängt, wir haben ja hier auch über Kapitel 16 schon gesprochen, da sagt Jesus doch, euer Herz werde nicht erregt. Schöner Zuspruch, ja, passt auch wieder zu mir. Und als letztes, der letzte Satz vor diesem Gebet, der allerletzte Satz vor diesem Gebet heißt, dies habe ich zu euch gesprochen, auf dass ihr in mir Frieden habt. In dem Kosmos habt ihr Drängnis, jedoch seid ermutigt, ich habe den Kosmos besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Eine traditionelle Übersetzung. Und dann kommt sein Gebet. Er hat den Kosmos besiegt. So, und jetzt das Thema im gesamten Gebet ist ja noch, und wir haben es auch im Lied schon gesungen, die Herrlichkeit Gottes, die nicht nur bei ihm ist, sondern auch bei Christus und bei seinen Leibesgliedern, gell? Die dürfen wir nicht ausnehmen. Das heißt, die Herrlichkeit, wie Karl Geyer gedichtet hat, die ist uns sicher, die haben wir. Und deswegen, ich habe den Kosmos besiegt, wenn du, das hat er vor Golgatha gesagt, in, mit, durch Golgatha, Sterben, Auferstehen, Erhöhung, ist das ja real geworden. Das heißt, die juristische Grundlage für die Heilsgeschichte war gelegt damit. Und jetzt haben auch die Leibesglieder des Christus den Kosmos besiegt, in und mit ihm. Und jetzt passiert das, was Reinhold schon erwähnt hat. Jesus hob seine Augen zum Himmel auf und fing an zu beten. Er hat sich nicht versteckt, gell? Machen wir ja gelegentlich, sondern er hat nach oben geguckt, gesagt, hier bin ich, gell? Da bist du, jetzt rede ich mit dir, also muss ich nach oben gucken. Ist schwierig, gell? Muss man sich vielleicht angewöhnen, mehr als man das bisher tut. Ich finde das bemerkenswert. Und jetzt sagt er etwas, ich lese den Text nicht nochmal ganz, ihr habt ihn ja gehört. Er sagt etwas als Anfang und sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Die Stunde ist gekommen. Bei Matthäus klingt das so, Gnade ist die Stunde und der Sohn des Menschen wird in die Hände von Verfehlern überliefert, sagte Matthäus. Und diese Stunde, diese ganz bestimmte Stunde, um die es hier geht, hat er mehrfach erwähnt. Ich denke nochmal an die Erwähnungen im Johannesevangelium. Ganz am Anfang seines Dienstes war ja diese Hochzeit in Kana und er hat Wasser in Wein verwandelt. Da waren so 6 Steinkrüge, die waren voll mit Reinigungswasser, ja, Spülwasser für die Geräte. Und aus dem Spülwasser für die Geräte macht er dann den besten Wein, den sie gegeben hat. Und da sagt seine Mutter vorher zu ihm, die haben keinen Wein mehr und dann nimm mal was. Und da sagt er zu ihr, meine Stunde ist noch nicht eingetroffen. Wenn wir das im allerengsten Sinne betrachten, hat es natürlich mit dem Fest zu tun. Aber Jesus sagt ja nichts ohne prophetischen Hintergrund. Es geht ja um Heilsgeschichte. Er hat gewusst, die Reinigungskrüge, das Gesetz, die Sitten, Riten der Reinigung sind mit mir erledigt. Jetzt kommt was ganz Neues. Jetzt kommt ein ganz neuer Wein und nicht mehr das Wasser der Reinigung. Also ein Wechsel im Bündnis. Es gibt einen neuen Bund, der schon im alten Bund ja vorhergesagt worden ist. Und wenn ich das betrachte, dann hat er auch hier an diese Stunde gedacht. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Später in Johannes 7 zum Blaubittenfest in Jerusalem haben wir 3 dieser Aussprüche, wo er sagt, meine Frist ist noch nicht da, denn Johannes berichtet, sie wollten ihn verhaften. Und dann sagt Johannes, aber nicht einer legte seine Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Das heißt doch für mich auch, wir haben ja hier darüber schon gesprochen, dir kann doch niemand etwas tun, egal wie, wenn es der Herr nicht will. Wenn deine Stunde noch nicht gekommen ist, kann dir gar nichts passieren. Gell? Meine Stunde ist Sterben oder Entrückung. Vorher ist gar nichts. Egal was passiert, die Menschheit, wer immer das sein mag, darf nur das mit dir machen, was der Herr genehmigt hat, bevor deine Stunde nicht gekommen ist. Vielleicht kommt ja gerade dann diese Stunde, wenn uns verboten wird zu sagen, Jesus allein. Kann ja noch passieren. Oder wenn das wahr wird, was gelegentlich an Plakaten steht, wenn ihr nicht alle anbetet, müsst ihr sterben, gell? Was machst du dann? Dann lasst uns sterben, gell? Das ist doch die Gelegenheit. Dann ist unsere Stunde gekommen. Wir sind autark in dieser Sache, nämlich unabhängig von Menschen, in Abhängigkeit von Gott. Ich habe die Freiheit, die Autarkie zu sagen, jetzt ist soweit, gell? Jetzt kannst du mich holen, weil ich werde nicht zu Allah beten, dann lasse ich mich eher umbringen. Das ist doch die Gelegenheit. Also so musst du das sehen. Oder später im Kapitel 8, Johannes 8, sitzt da am Schatzkasten, hat gepredigt im Tempel. Und da wollen sie wieder ihn verhaften und dann sagt Johannes, nicht einer nahm ihn fest. Warum? Da seine Stunde noch nicht gekommen war. Er musste die 3,5 Jahre bis nach Golgatha auf dieser Erde bleiben, seinen Dienst verrichten. Niemand konnte das ändern. Kurz vor dem Passa dann dieselben Gedanken. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus da, auf dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. klingt ähnlich wie hier in dem Gebet. Und dann wollen sie ihn wieder verhaften. Und da sagt Johannes wieder, die Stunde ist noch nicht gekommen. Oder wir haben das auf jeden Fall gesagt bei Matthäus dann in Gethsemane, wo er sagt, jetzt ist die Stunde genaht und der Sohn des Menschen kommt in die Hände von Verfehlern. Und da siehst du doch, niemand hat Einfluss auf die Zeit, in der du hier auf dieser Erde deinen Dienst verrichtest, als Leibesglied des Christus. Da kann man ganz entspannt sein, wir können uns freuen und sagen, wenn das so ist und ich das glauben darf, dann kann mir überhaupt nichts passieren. Oder alles, was mir in dem Zusammenhang passiert, gehört zu meiner Ausbildung. Aber man kann mich höchstens umbringen und das wäre dann meine Stunde. Gell? Weil in dem Moment bist du, ich denke an Rutschmann nieder, da war was Schönes zugeschrieben, in der Sekunde bist du auch beim Herrn. Wo willst du eigentlich sonst hin? Wäre die Frage, gell? Also bitte. Da war ein Chinese, der hat sich extra die Sonderauskleidung angezogen, weil er erschossen werden sollte. Und da haben die ihn gefragt und da hat er gesagt, ja, ich begegne jetzt meinem Herrn, da will ich ordentlich aussehen. Und das sind so Dinge, die müssen wir mal ganz real für uns auch in Anspruch nehmen dürfen. Sonst ist doch der Glaube, den wir immer verkünden oder von dem wir angeben, dass wir ihn hätten, nur Theorie. Ja? Also ich muss es ganz praktisch sehen können. Und deswegen ist meine Stunde auch noch nicht da, sonst stünde ich jetzt nicht hier. Und bei euch ist es ähnlich, genau. Ja, und diese besondere Stunde, von der er hier redet, wo er hier betet und sagt, eben von dieser Stunde, dass sie gekommen ist, da lernen wir etwas, nämlich, dass jetzt es darauf ankam, eine besondere Form der Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Er sagt doch, er soll verherrlicht werden, damit auch der Vater verherrlicht wird. Das heißt, die Verherrlichung von Vater und Sohn ist eine Einheit. Wir werden das noch ganz deutlich erkennen hier im Gesamtzusammenhang. Man kann die nicht trennen. Und hier, bevor der wichtigste Schritt in der Heilsgeschichte gemacht worden ist, war der Augenblick gekommen. Und Paulus war es, der in 2. Korinther 5 ja diesen Umstand Golgatha mal ganz explizit beschreibt, warum das so ein Herrlichkeitsmoment gewesen ist. Denn in Vers 19, 2. Korinther 5, 19, da sagt Paulus so, weil Gott in Christus war auf Golgatha, den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändert und das Größte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnet. Das glaubt ja eh niemand. Gell? Das sind wir vielleicht die Einzigen, wir in Anführungszeichen, die Heilsziele Gottes in ihrer Vollendung sehen dürfen. Also die Herrlichkeit des Gottessohnes ist doch vielfältig zum Ausdruck gekommen, als er über diese Erde ging. Ich erinnere auch noch an die Begebenheit mit Lazarus, sein Freund, gell? Jesus war zu der Zeit am See Genezareth, jenseits des Sees. Und da kommen die Gesandten, die Maria, also die Schwestern von Lazarus geschickt haben, die kommen da auch an den See Genezareth. Das sind 150 Kilometer ungefähr. Dahin gelaufen, gell? Da gab es keine S-Bahn und auch kein Auto. Und höchstens einen langsamen Esel. Und die sind dahin gelaufen und haben zu Jesus gesagt, deinem Freund Lazarus geht schlecht. Der ist schwach. Und was sagt Jesus zu ihm? Diese Schwachheit ist nicht zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Herrlichkeit Gottes, Sohn Gottes wird verherrlicht. Herrlichkeitsmomente im irdischen Leben des Christus, die gab es viele, aber auch dieser besondere Moment hier, den Ausgang kennen wir ja dann mit der Auferstehung des Lazarus, war einzig und allein eine Hinführung auf den Augenblick, von dem er hier betet, in Johannes 17, nämlich seine Verherrlichung auf Golgatha, die, wie Paulus sagt, 2. Korinther 5, 19, auch die Verherrlichung Gottes ist, weil Gott in Christus war, als er auf Golgatha starb. Also wir haben hier wieder diese vereinte Herrlichkeit. Und deswegen, wenn er betet, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, das kann man nicht trennen. Es ist immer eine gegenseitige Herrlichkeit. Die beiden sind auch Wesenseins. Zu der Personalie komme ich noch. Die Wesenseinheit von Vater und Sohn, und ich füge hinzu, auch der Söhne, wie wir noch sehen werden, und wie Karl Geyer schon gedichtet hat, ist oder gehört zu dieser gleichen Einheit, zu dieser gleichen Wesenseinheit. Und man muss jetzt noch hinzufügen, obwohl Vater und Sohn die gleiche Herrlichkeit hatten, die gleiche wesenhafte Göttlichkeit besaßen, hat er immer die Hauptesordnung respektiert. Paulus hatte hier mal aufgeführt in 1. Korinther 11, als es um das Abendmahl ging und um die Verhüllung der Frau. Und dann sagt er ja am Ende, das Haupt des Christus ist Gott. Und das hat Jesus nie in Frage gestellt. Der Vater war immer der Vater, seit es den Sohn gab. Und der Sohn war immer Sohn, obwohl sie in der Präexistenz eine Einheit waren. Die Wesenhaftigkeit, ich wiederhole mich gerne, die Wesenhaftigkeit, nämlich die göttliche Wesenhaftigkeit, die war immer gleich. Es geht einzig und allein um die Personalfunktion Vater und Sohn, die sich unterscheidet. Jetzt kannst du auch den Geist noch dazu nehmen. Und Jesus hat nie sich selber verherrlicht. Er hat im Johannesevangelium, wird das klar bezeugt, immer gesagt, wenn ich mich selbst verherrlichen würde, so ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht. Von welchem ihr sagt, ihr Juden, er ist unser Gott. Ja. Ist auch interessant. Auch der Hebräerbrief spricht davon, wir haben Hebräer 5, Vers 5, wo der Hebräerbriefschreiber uns sagen darf, mit demselben Geist, mit dem er ja, das Wort Gottes aufgeschrieben hat. Also auch der Christus nicht verherrlicht er sich selbst, um hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm sprach, mein Sohn bist du, Psalm 7, gell? Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, aus mir herausgestellt, du bist heute geworden. So, im weiteren Verlauf des Gebetes Jesu, wir haben ja noch ein paar Höhepunkte, sagt er dann in Vers 2, etwas, er sagt, wie du ihm, also der Vater hat ihm Autorität über alles Fleisch gegeben. Wie du ihm Autorität über alles Fleisch gabst, auf das er, der Sohn, Achtung, allen, die du ihm gegeben hast, äonisches Leben gebe. Das ist jetzt ein schöner Satz. Alle beide haben da was davon. Die, die glauben, alle sind alle Gläubigen. Und die, die glauben, dass alle Menschen sind, sogar auch die Engel dabei, die sind auch zufrieden, weil das immer eine Auslegungssache ist. Aber bevor Jesus seinen Missionsbefehl gab, Matthäus 8, 28, da hat er noch was gesagt. Da hat er seinen Lernenden gesagt, mir wurde alle Autorität gegeben, im Himmel und auf der Erde. Die du mir gegeben hast, welche hat der Vater dem Sohn gegeben? Im engsten Sinne seiner Lernenden. Im heilsgeschichtlichen Sinne das ganze All. Auch die Engel, alles ist ihm gegeben. Alle Autorität. Es gibt niemanden, der mehr Autorität hätte, außer der Vater, weil er dem Sohn die Autorität gegeben hat. Und deswegen, wenn ihm alles gegeben ist, dann können wir doch daraus schließen, dass auch alles Äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben bekommt. Du hast ihm gegeben alles und dass er ihm, nämlich allen, Äonisches Leben gebe. Wenn das jetzt das einzige Zeugnis wäre, dann könnten wir mit denen, die das nicht glauben, heftig streiten. Zum Glück gibt es ja noch eine Menge anderer Verse, ich will nur zwei, für mich die wichtigsten, weil sie auch beim Johannes stehen, erwähnen. Derselbe Johannes schreibt doch in seinem Brief, im ersten Brief, Kapitel 5, zweimal diese Tatsache auf. Er sagt im Vers 11, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns äonisches Leben gegeben hat. Ja, wunderbar. Aber wenn du weiterliest, steht dann, wie das funktioniert, dieses Leben ist in seinem Sohn. Der Sohn hat das verborgene Gottesleben. Und das verborgene Gottesleben, das wir bekommen haben, nicht werden, haben, ist aus dem Sohn, ist in Verbindung mit ihm. Wenn du Teil von diesem Gottessohn bist, als Leibesglied des Christus, hast du verborgenes Gottesleben. Heute schon hier, wenn wir hier sitzen, haben wir das schon. Glaub das endlich, sage ich jetzt, gell, zu mir und vielleicht auch zu dir. Das ist eine zweifellos eine Glaubensfrage. Aber bitte, wenn wir nicht glauben, was geschrieben steht in Epheser 1, Vers 13, dann bist du auch nicht mit dem Geist versiegelt. Und der zweite Text ist der Vers 20 im gleichen Kapitel. Da geht es um den wahrhaftigen Gott und Jesus Christus. Und da sagt er am Ende vom Vers 20 von Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott. Und was noch? Äonisches Leben, nämlich verborgenes Gottesleben. Christus ist das verborgene Gottesleben. Und der Christus, dem ist alles gegeben. Und deswegen bekommt er auch, wenn ihm alles gehört, alles verborgenes Gottesleben in der Zielerfüllung, in der Heilsgeschichte, ganz am Ende, weil das ja in Etappen geht. Aber wer das heute schon glauben kann, der darf das für sich in Anspruch nehmen. Deswegen kann Paulus ja sagen, in Philipper 2, nachdem er den Ab- und Aufstieg des Christus beschrieben hat, im Vers 10, es wird jedes Knie sich beugen, gell? Und alle werden bekennen, dass Christus Herr ist. Das kannst du nur im Geist, sagt Paulus. Anders geht das nicht. Das sind ja so gewaltige Dinge, gell? Also Jesus hat jetzt zwei Sätze gesagt und schon haben wir abgehoben, gell? Wenn wir das ernst nehmen. Und wenn du jetzt weiterliest, das Gebet ist noch viel länger, ich mache ja noch einen zweiten Teil dann draus, weil mit einem Teil kann man das gar nicht behandeln. Da sagt er jetzt im Vers 3 einen interessanten Text, der hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, als ich noch in meiner Religion war. Und ich habe den ganz anders verstanden, als dass das hier steht. Hier steht in Vers 3, dies aber ist das äonische Leben, das verborgene Gottesleben, über das wir jetzt eben geredet haben. Dies aber ist das verborgene Gottesleben, auf das sie dich, er spricht zum Vater, gell, den allein wahrhaften Gott und den du sandest, Jesus Christus, kennen, steht hier im Grundtext. Ich habe erkennen geschrieben, das eher schräg gedruckt, damit jeder sieht, dass das nicht im Grundtext steht. Ich hätte mir gewünscht, dass hier erkennen steht. Aber das steht nicht immer da, wo ich mir das wünsche. Gell? Und bevor ich näher darauf eingehe, müsste ich nochmal sagen, ich habe es hier aber wohl lange nicht gemacht, dass wir diese beiden Begriffe, Gnosis und Epignosis, Kenntnis und Erkenntnis nicht so sehr trennen dürfen. Die sind überschnitten im Text. Es gibt Verse, wo es beides in einem Vers steht und dasselbe bezeichnet. Und es gibt Verse, wo ich nicht verstehen kann, warum da, wenn es um die ganz große Herrlichkeit geht, nur kennen steht und bei ganz profanen Dingen steht plötzlich erkennen. Also Vorsicht, gell? Ewig Gnosis ist mehr als Gnosis. Da bin ich nicht mehr so ganz mit einverstanden, weil auch hier steht Gnosis. Das hat nichts mit der Gnostik des Glaubens zu tun, das heißt mit dem Missbrauch biblischer Worte, die ich dann sozusagen mit meinem Sinn erfasse. Glaube, Gnosis, Kenntnis, Epignosis, Aufkenntnis, also Erkenntnis. Die hat es, wie wir gleich noch sehen werden, beim Pauluswort, was ich gleich lese, in anderthalb Minuten, mit dem Herzen zu tun, nicht mit dem Kopf. Das Wort Gehirn steht nicht in unserer Bibel, das muss uns endlich klar sein, obwohl wir eins haben. Gell? Gehirn kommt in der Bibel nicht vor. Das hat seinen guten Grund, weil unser ganzes Wesen, Seelen, Herzen und Geist bezogen funktioniert und nicht gehirnmäßig. Das Gehirn ist höchstens eine Antenne, gell? Um Signale aufzunehmen oder welche abzugeben. So, und jetzt ist die Frage, wenn Jesus recht hat und sagt hier im Vers 3 in seinem Gebet, dieses verborgene Gottesleben ist, dass sie Gott und Christus erkennen, oder kennen, steht ja hier, nicht erkennen, dann muss das was ganz Besonderes sein. Das kann nicht nur heißen, ja, ich Als ich noch hier von Haus zu Haus ging im Vogelsberg, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, da haben die Leute zu mir gesagt, glaube, ja, ich glaube, dass 3 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe geben, gilt. Das war so ein Spruch hier in Vorisberg, weiß ich bei euch vielleicht auch. Und das war denen der ganze Glaube, gell. Ja, ich habe damals was anderes geglaubt als heute, das stimmt auch. Aber für mich war Gott immer der größte Absolute. Und für den hätte ich mich auch mit der Mistgabel auch stechen lassen. Weil einmal hat mir einer die Mistgabel näher geschmissen. So ein Bauer da im Hoher Rutzkopf da oben irgendwo. Also, verstehst du? So bin ich im Glauben gewachsen. Und heute weiß ich, hier steht was ganz anderes. Und Jesus hat gesagt, Johannes hat bezeugt, was Jesus gemacht hat. Das muss ich vorher noch lesen. Wir haben den Vers schon mal ansatzweise gehört. 1. Johannes 5, 20. Wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und was uns gegeben hat, eine Denkart, mit der man das verstehen kann. Wenn du diese Denkart nicht geschenkt bekommen hast, 1. Johannes 5, Vers 20, kannst du diese wesenhafte Göttlichkeit, das äonische Leben, das verborgene Gottesleben weder verstehen noch erkennen noch empfinden. Du hast keine Wahrnehmung dafür, wenn du nicht dazugehörst und dir diese Denkart geschenkt worden ist. Und deswegen, diese Denkart hat nichts mit Gehirn zu tun. Unser Gehirn spielt keine Rolle dabei. Das ist lediglich ein Arbeitsmittel, um göttliche Botschaften aufzunehmen und sie ins Herz zu transportieren und durch den Geist die Seele zu beeinflussen, damit die endlich sich ordentlich benimmt. Und hier lernen wir bei Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6, wie der das schildert. Ich kann es nicht fassen, wenn ich das lese. Gell? Gelegentlich denke ich, Paulus, da muss ich nochmal ganz gründlich bei mir gucken, gell, ob das auch so ist, wie das hier steht. Er sagt doch, denn der Gott, 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, dieser ist in unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Kenntnis, nicht Erkenntnis, Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier müsste doch Erkenntnis stehen. Nee, steht nur Kenntnis, gell? Für die, die immer noch denken, Kenntnis ist nichts wert. Es geht um eine Herzenssache. Ist Gott als Licht in deinem Herzen aufgeleuchtet, dass du das alles glauben kannst? Ah, gell, auch wenn du morgens in den Spiegel guckst und morgen war mein Auge zugeklebt, gell, ihr seht, da ist entzündet wieder. Ich habe euch zu lange angeguckt. Und jetzt, da guckst du in den Spiegel und denkst, na, wo ist die Herrlichkeit? Gell? Das ist eine Glaubenssache. Das ist was du wahrnimmst. Damit gehst du durchs Leben. Das ist eine innere Gewissheit, dass dir überhaupt nichts passieren kann, egal was passiert. Und wenn was passiert, was dir nicht gefällt, das gehört dazu. Gell? Also diese Gesamtgewissheit des Glaubenslebens, des Wandelns auf dieser Erde, das ist für mich das Aufleuchten der Gottesherrlichkeit, des Lichtes in meinem Herzen. Ich könnte weder davon reden, noch das empfinden, wie auch immer. Ich wäre wie früher, gell, so ein Buchstabenmensch, der mit der Bibel von Haus zu Haus rennt und den Leuten die mal vom Kopf haut und sagt, sieh endlich ein, dass ich recht habe. Und heute muss ich das nicht mehr machen. Heute präsentieren wir das Wort Gottes, wie es uns geschenkt ist. Und dann siehst du, wie das Wort wirkt beim Einzelnen. Entweder er rennt fort oder er freut sich und hört zu. Gell. Die 2 Möglichkeiten gibt es, bis auf die alles egal Menschen, die bleiben sitzen, egal was passiert. Die lernen das auch irgendwann noch, gell? So, und zu dieser Kenntnis, zu dieser Herrlichkeitserfahrung kommst du nur durch Christus. Was hat denn Jesus immer gepredigt, immer gesagt? Ich erinnere an Johannes 14, ich will das jetzt nicht alles lesen, weil es sonst so lange dauert. Wir haben hier schon die Predigt drüber gehört, Johannes 14, wo er sagt zu dem ungläubigen Thomas, der gesagt hat, wir nehmen gar nicht wahr, wo du hingehst. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, natürlich nimmst du das wahr, das habe ich euch schon 100-mal gesagt, erkennt sich jetzt. Nicht einer kommt zum Vater, das ist der Weg ohne mich, gell? Ich bin der Weg, Johannes 14, 6. Und dann fängt der Philippus auch noch an, nachdem Jesus das gesagt hat, dann sagt, ja, wenn das so ist, dann zeig uns doch mal den Vater, gell? Und dann sagt Jesus wieder so ganz enttäuscht, ich kann mir vorstellen, hat er so dagestanden, gell? Und so, also, Jetzt bin ich so lange bin ich bei euch und sowas fragst du. Das ist doch wie wir, gell, Philippus. Wir fragen da immer wieder dasselbe. Ich auch, wie oft haben mich die Leute dasselbe gefragt. Also, jetzt, und jetzt sagt Jesus zu ihm, glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin, dass wir wesenseins sind, wie er hier betet, von dieser Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit ist deine Herrlichkeit ist meine Herrlichkeit. Verherrliche du mich, betet er noch weiter hier im Vers 5, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, welche ich bei dir hatte vor dem Sein des Kosmos. Diese Herrlichkeit, sagt er zu seinen Lernenden, erkennt ihr die nicht? Wenn du mich anguckst, siehst du aus dem Vater. Was haben wir damals gelernt, als wir über das Kapitel 14 hier gesprochen haben? Wir müssen uns mit Jesus beschäftigen. Wie mache ich das heute? Ja, ich habe nur in Anführungszeichen sein Wort, seine Reden. Wir haben das Neue Testament und die ganze alttestamentliche Prophetie, die auf Jesus zielt. Und wenn er, wie wir noch sehen werden und das schon oft gesehen haben hier, auch der Gott des Alten Testamentes war, sind auch das seine Reden. Aber es gilt, das Neue anzugucken und damit das Alte zu erklären, nicht umgedreht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, die Gottesherrlichkeit hat zu jeder Zeit, immer und überall gewirkt. Selbst in Israel, ich erinnere an die sogenannte Herrlichkeitswolke, die auf dem Zelt gewesen ist. Also, und hier spricht auch Jesus ganz deutlich von seiner Präexistenz. Und wenn ich diese Präexistenz wegdiskutieren will, muss ich das ganze Johannesevangelium wegtun, weil da spricht im Johannesevangelium ständig von präexistenter Herrlichkeit. Das geht schon im Kapitel 1 bei Vers 14 und 18 los. Das ist also nichts, du kannst das ganze Neue Testament gar nicht verwenden, wenn du die Präexistenz nicht siehst oder die ablehnst. Jesus war der von Gott gezeugte, gewordene, aus ihm herausgestellte Gottessohn. Man könnte sagen, ich denke an Hartmut Meyer-Gerber, da hat man von Zeltheilung gesprochen. Das ist wie, wenn Gott sich geteilt hätte, gell? Teil seines Wesens, die waren es dann zwei, der eine war der Sohn, der andere der Vater. Und diese wesenhafte personelle Einheit, die sie waren, die nennt Paulus ja in Philipper 2, Vers 6, Gottgleichheit. Christus war Gott gleich in seiner Präexistenz. Er hat diese Gleichheit nur verlassen aufgrund seiner Erniedrigung. Er ist jetzt wieder gottgleich in der Erhöhung. Und dieses griechische Wort Isos heißt Gleichheit nach Qualität und Quantität. Absolute Übereinstimmung. Da gibt es keinen Unterschied. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht die Göttlichkeit Jesu wegmachen, weil wir der Meinung sind, nur der Vater ist Gott mit Göttlichkeit und der Sohn ist nur von Gott geschaffen. Leider gibt es das auch in den Kreisen, die zum Teil glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt. Und das finde ich schade. Und deswegen kann Jesus sagen, der mich gesehen hat, der mich gelesen hat, wer meine Reden hat, der hat auch den Vater gesehen. Und das, wenn wir uns das bewusst machen und wieder an das Gebet denken, dann hast du Audienz bei der höchsten Autorität. Und das ist schon beeindruckend. Aber du musst dir das bewusst machen. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, die präexistente Herrlichkeit Jesu wird hier ganz deutlich in seinem Gebet herausgestellt. Ich gehe ein paar Punkte weiter in seinem Gebet. Er hat noch was Wichtiges gesagt im Vers 6. Er sagt dort, dass also als Licht der Menschen, auch Kapitel 1, Verse 4 bis 9 sind das etwa, er kam als Licht für die Licht der Menschen in diesem Kosmos. Und hat jetzt nach seinen Worten in diesem Gebet gesagt, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Ich habe deinen Namen den Menschen, welchen du mir aus dem Kosmos gegeben hast, offenbart, und sie haben dein Wort gehütet. Was heißt denn das, ich habe ihnen deinen Namen offenbart? Wisst ihr, wie ich das früher verstanden habe? Christa lacht schon, gell? Der Jesus hat zu den Juden gesagt, mein Vater heißt Jehova. Yahweh, egal wie du es aussprechen willst, Jehweh, alles recht, weiß eh niemand, wie es gesprochen wird. Mein Vater heißt JHWH, Tetragramm, Hebräisch. Ja, glaubst du das? Meinst du, die waren so blöd, dass die das nicht gewusst haben? Die haben doch gewusst, wie der Gottes Name im Alten Testament heißt. Aber die haben ihn nicht ausgesprochen. Das machen die heute noch nicht. Da liest du der Ewige oder Hashem, gell, der Name, schreiben sie. Hast du auch schon gesehen, gell, in den Texten. Nie der Name Gottes. Warum? Es gibt zwei Bibeltexte im Alten Testament, die will ich euch vorlesen. Warum sie das heute noch aus, ich meine, abergläubiger Sicht nicht tun. In Jeremia 44, 26, der erste, da heißt es, darum hört das Wort Jahwes, alle Juden, Jehovas, muss ich jetzt sagen, weil es der alte Elberfelder ist. Ich lese noch alte Elberfelder, unrevidierte Elberfelder, klingt besser. Darum hört das Wort Jehovas, alle Juden, die im Land Ägypten wohnt, siehe, ich habe bei meinem großen Namen geschworen. Was? Spricht Jehova. Wenn je wieder mein Name im Munde irgendeines Mannes von Juda genannt werden soll, dass er spreche, so wahr der Herr Jehova lebt, im ganzen Land Ägypten. Ist ein Wehe, gell? Wehe, das macht nochmal einer von euch Juden, gell? Dass ihr meinen Namen nennt. Weil ihr habt euch einen Hals daneben genommen, füge ich jetzt an. Und in Ägypten steht noch dabei. Auch noch wichtig. Und dann kommt der Amos, 6, Vers 10. Und Amos sagt, still, denn der Name Jehovas darf nicht erwähnt werden. So, und das sind die beiden Hinweise, warum das nicht gemacht wird. Hätte Jesus im ersten Jahrhundert, als er über diese Erde ging, Jehova gesagt oder JHWH zu den Juden, da hätte es eine Rebellion gegeben. Die hätten ihn noch sofort umgebracht. Auch nur, wenn Gott es wollte, völlig klar. Nein, er hat es nicht gemacht. Es steht auch nicht so im Neuen Testament, obwohl im Neuen Testament es gewisse Leute gibt, ich will sie nicht ständig erwähnen, die den Namen dann da reintragen, weil sie schlauer sind als der Heilige Geist, angeblich. Gell? Nein, der Name steht nicht im Neuen Testament, sondern was hat Jesus gemacht? Er hat die Begriffe der Septuaginta verwendet, das griechische Alte Testament. 200 Jahre vor Christus ist das Alte Testament in Griechisch übersetzt worden. Die sogenannte Septuaginta haben 70 Leute gemacht, sagt man. Und dort drin steht für den Gottesnamen Ego Emi, ich bin. Und Jesus hat immer gesagt, wenn er von Gott geredet hat und es auf sich bezogen hat, Ego Emi, ich bin. Deshalb wollten sie ihn umbringen. Wir haben hier da auch schon ausführlich darüber gesprochen. Das war der Grund. Aber er hat nie JHWH gesagt, nie Jehova oder Yahweh. Es ging nicht um das Nennen des Namens. Was ist denn offenbaren? Ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Offenbaren, das hat es mit Licht zu tun. Dieses griechische Wort, da steckt das Wort Licht drin. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, er hat den Namen Gottes scheinen gemacht. So sagt sie, der Wahlübersetzung klingt natürlich ein bisschen seltsam. Aber das ist genau der Sinn dieses Wortes. Das heißt, das Offenbaren ist ein Scheinen machen der Persönlichkeit Gottes. Darum ging es. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Jesus war die Darstellung Gottes. Jesus war eine Darstellung Gottes. Und wenn wir noch ein paar biblische Belege dafür brauchen, da gibt es auch noch welche. Ich will einen mal erwähnen aus dem Alten Testament, Jesaja 9, Vers 5, den kennt doch jeder. Jesaja 9, Vers 5, da heißt es, denn ein Gebor, ich lese jetzt der Wahlübersetzung, gell, weil die ist für mich die genaueste an der Stelle. Denn ein Geborener ist uns geboren, Ein Sohn ist uns gegeben und das Fürstentum wird auf seiner Schulter sein. Und er rief seinen Namen, Achtung, er rief seinen Namen, er nannte ihn, könntest du auch sagen, er rief seinen Namen, wunderbarer, Berater, El, das ist die höchste Form des Gottestitels außer Elion, El, mächtiger, Vater der Zeugenszeit, Fürst des Friedens. Sein Name, seine Namen, die Namen des Sohnes Gottes, einer der Namen ist Gott, El, ja, sagt das Alte Testament. Also die Präexistenz Jesu ist deutlich bezeugt und die Präsentation des Vaters durch Jesus auch, weil er Gottbezüge setzt. Und wenn der Hebräer 1 liest, fällt mir gerade ein, da findest du noch zwei, wo der Vater zum Sohn sogar sagt, dass er Gott sei. Also die Göttlichkeit ist gleich, die Personalie ist unterschiedlich. Und deswegen müssen wir auf Jesus gucken, weil Jesus sagt, ich habe den Vater gesehen, ihr nicht. Und wenn du mich anguckst, siehst du den Vater. Also Jesus ist unsere Tür zum Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14, eindeutig, mehrfach bezeugt. Die darstellende Funktion des Christus ist bezeugt, die darstellende Funktion Gott bezogen. Und es gibt noch eine Dimension dieser Darstellung, die finden wir bei Petrus und die finde ich auch hochinteressant. Petrus wird ja gerne so von den Paulinern so ein bisschen auf die Seite gestellt, gell, und ja, Paulus ist der Größte. Vorsicht, ohne Petrus hättest du keine Ahnung vom Ende dieses Äons. Ohne Petrus hätten wir keine Ahnung von den vier Kosmen. Ohne Petrus wüssten wir nicht, dass nicht Paulus der Erste war, der Nationenleuten gepredigt hat. Und Gott hat zuerst mit Petrus geredet, dann mit Paulus, sagt Jesus. Gell? Das sind alles nur so Dinge, die, über die wir auch schon geredet haben, die schriftlich belegt sind. Und jetzt sagt Petrus hier was ganz Wichtiges. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 21, denn hierzu wurdet ihr berufen, da auch Christus für euch litt, euch eine Unterschrift hinterlassend, auf dass ihr seinen Spuren nachfolgt. Unterschrift, Hupogrammos, griechisch, heißt auch Muster oder Beispiel, könnte man auch sagen. Oft wird Vorbild auch gesagt, Beispiel findest du auch oft in den Übersetzungen, aber das ist nur eine der Bedeutungen und die der Unterschrift des Unterschriebenen ist für mich ganz entscheidend. Warum? Weil Paulus das bestätigt in 2. Korinther 1, 19 und 20, lese ich gleich. Paulus das bestätigt und uns sagt, warum Christus die Unterschrift Gottes ist. Er sagt, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geworden. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, das heißt alle Verheißungen, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. So ist es, gell? Gott zur Herrlichkeit. Jetzt muss ich schlucken, gell, wenn du das liest. Kragen Weidmann, durch uns. Ja, das sind so Texte, das sage ich mal, Paulus, der hat auch schon abgehoben, gell? Mir hat mein Bruder gesagt, soll wieder runterkommen. Und ja, was denn? Geht dir das nicht auch so, gell? Da geht einem doch das Herz auf. Wenn das stimmt, und ich glaube, was hier steht, das ist ja unfassbar. Das heißt, wenn Jesus die Unterschrift des Vaters ist, das Unterschriebene, das Amen, das Ja, die Bestätigung, die Versicherung, dass alle Verheißungen Gottes sich erfüllen in Christus und das auch noch durch uns geschieht und die Gottesherrlichkeit durch uns mit Christus zusammen in die Vollendung kommt, da denke ich manchmal, was riefst du dich noch auf, gell, über diese Welt? Oder was machst du dir Sorgen? Wofür? Gell? Und das ist das, ich predige das an mir zuerst, das habe ich euch auch schon gesagt, weil mir geht es ja genau wie euch. Ich sitze manchmal daheim und denke, wo ist die Herrlichkeit gerade eben jetzt? Gell? Also wir müssen uns das zusprechen, dass das so ist, dass wir das im Glauben fassen können. Und wir haben da hier schon drüber gesprochen, auch über das, was Jesus noch hier sagt im Vers 6. Diejenigen, die dazugehören, die das verstehen, die diese Denkart geschenkt bekommen haben und diese Herrlichkeit erfassen dürfen im Herzen, sagt er, von denen sagt er, sie haben dein Wort gehütet, betet er hier, sie haben dein Wort gehütet. Hütest du das Wort Gottes? Kümmerst du dich drum, bemühst du dich, bewahrst du es, lebst du damit? Ist das dein Wichtigstes zu lesen, was du hast? Man kann auch Kommentare lesen, sonst was. Ich lese auch Zeitung, gell? Weltpresse, kannst du ja am Computer heute alles machen. Kein Thema. Der Bruder Schirmer, den ich persönlich nie kennengelernt habe, der soll mal gesagt haben, ich lese die Zeitung mit der Bibel. Nein, kann man auch machen, gell? Gerade heute ist das wieder sicher aktuell. Und warum sind das Leute, die das Wort hüten? Weil Jesus, und das war mein Thema hier vor einiger Zeit, wird im nächsten Wortdienstheft erscheinen, der meine Innenziele hat und sie hütet, jener ist der, der mich liebt. Und ich komme dann zu ihm mit meinem Vater, sagt er hier in Johannes 14, in Vers 21, und werde mich innen in ihm offenbaren. Innen in ihm als Licht scheinen, offenbaren, ne? Hat es mit Licht zu tun, haben wir eben gelernt. Also wenn du das Wort hütest, hast du das Versprechen, dass Vater und Sohn in dir sind. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort hüten. Ich erinnere mich an den Vers 15, 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, dann habt ihr das. Lesen die ganzen Gläubigen da draußen und können gerade verzweifeln, weil es nicht funktioniert. Und es steht ja auch nicht dort, gell, wie wir hier gelernt haben. Steht ja was ganz anderes dort. Es geht um die Innenziele, das Hüten der Innenziele. Und jetzt macht er Bleibestätte bei uns, die das Wort hüten. Bei denen machen wir Bleibestätte, Vater und Sohn. Er mietet keine Wohnung, sondern er bleibt dort. Hat der Reinhold kürzlich gesagt. Wenn du nur mietest, kannst du wieder ausziehen. Gell? Gott und Christus bleiben da bei denen, die das Wort hüten. Mann, denk daran, immer wenn du Wort liest, wenn du dich darum kümmerst, wenn du darüber redest. Und jetzt sagt derselbe Johannes noch in seinem ersten Brief als Bestätigung dafür, das haut dich vom Sitz, gell? Geistlicherweise, sagt er dann in 1. Johannes 2, Vers 5 noch, wer aber sein Wort hütet, also wenn du einer bist, der das Wort hütet, dann ist die Liebe Gottes in dir vollendet worden, weil Gott ist Liebe, gell? Und sein Wort auch, die Liebe Gottes in dir vollendet, nicht irgendwann mal, gell? Millennium nach der Entrückung am Thron, nein, heute hier, jetzt, in diesem Leben ist das passiert. Und jetzt sagt der Johannes noch was in 1. Johannes 2, Vers 5, anschließend ist für mich das Größte, gell? Da sagt er, darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ja, hütest du jetzt das Wort, dann erkennst du, dass du in ihm bist. Und ein paar Verse weiter bestätigt Johannes das noch, 11 Verse weiter, und sagt, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Vater und in dem Sohn bleiben. Wesenhafte Einheit. Das hütende Bleiben des Wortes ist die Garantie der wesenhaften Einheit mit Vater und Sohn. Vater, Sohn und Söhne sind eine Einheit. Alle, die du mir gegeben hast, betet er weiter im Vers 7, sind deinerseits und ich kam seitens dir heraus. Das heißt doch, nicht nur Jesus ist aus Gott gekommen, präexistent, sondern auch die Leibesglieder des Christus, die gehören auch dazu. Glaubst du das? Ein paar nicken, gell, ist schon allein. Also, das steht so hier, ich glaube, dass da steht, und ich erinnere nochmal an Arthur Moore, der ist schon beim Herrn, der hat gesagt, ich bin so dumm, alles zu glauben, was geschrieben steht, gell? Ich habe das nicht selber gehört, weil da gab es mich hier noch nicht in dieser Denke. Ja, und jetzt müssten wir, wenn es um dieses Aus Gott herauskommen geht, noch eine ganze Predigt hören. Das geht aber heute nicht, weil das in den Versen 14, 16 und 18 seines Gebetes steht. Deswegen bin ich gezwungen, noch einen zweiten Teil zu machen von dem Gebet am nächsten Mal. Aber ich habe noch einen Schlussgedanken, nämlich er betet auch im Vers 10, ich bin in ihnen verherrlicht worden. Hast du das realisiert? Christus ist in ihnen. Wer sind in ihnen? Die Versammlung, die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus. Ich bin in ihnen verherrlicht worden. Ich werde nicht mal irgendwann in ihnen verherrlicht. Das ist passiert. Und das heißt, er betet ja im Vers 22 dann, was das nächste Mal auch dran kommt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, welche du mir gegeben hast. Was ist denn das für eine Herrlichkeit? Die habe ich ihnen gegeben, nicht die werde ich ihnen irgendwann mal geben. Das müssen wir uns mal bewusst sein. Das ist passiert. Und ich will euch noch ein paar Beispiele geben zum Schluss, und die Schlussgedanken. Paulus schreibt schon an die Thessalonicher, seine erste Versammlung, die er gegründet hat, war ganz neu im Dienst. Da schreibt er, dass ihr des Gottes würdig wandelt, der euch beruft in seine Regentschaft und Herrlichkeit. 1. Thessalonicher 2,12. Er redet zu den Korinthern und sagt von den Gründern, unsere Brüder, Herrlichkeit des Christus. Wenn du deinen Bruder anguckst, den du nicht leiden kannst, so ist er gegeben, gell? Dann sieh die Herrlichkeit des Christus in ihm. Das hilft, gell? Zumindest für einen Moment. Oder Epheser Kapitel 1, da sagt Paulus, der Vater der Herrlichkeit gebe euch Geist der Weisheit, damit ihr erleuchtet seid und was erkennt. Worum geht es beim Erkennen? Damit ihr eure Berufung erkennt und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes irgendwann mal ist. Nein, in den Heiligen, bis den Heiligen Gottes. Ja, also ist die Herrlichkeit in dir. Punkt. Epheser 3, 21. Ihm, nämlich Gott, Vorsicht, Gott, ihm, Gott ist die Herrlichkeit. Wo? In der Ekklesia. In der Leibesgemeinde und in Christus. Kein Unterschied. Kolosser 3, Vers 4. Das wird mal offenbart, damit es alle sehen kann. Aber Wirklichkeit ist es heute schon. Weil der Hebräerbrief sagt, er muss viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und die Herrlichkeitssöhne gibt es heute schon. Und jetzt könntest du dich in dieser Herrlichkeit verlieren, und deswegen schließe ich mit Petrus, der hat gesagt, er berief uns in eigener Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit. Ja, also, diese Herrlichkeit Gottes ist eine großartige Darstellung der Wesenseinheit von Vater, Sohn und Söhnen, all denen heute schon, die seine Heilsziele sehen können, die Verwirklichung seiner Heilsziele für die Gewissheit ist. Und ich sage den letzten Satz mit Paulus, Römer 16, 27, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Amen.